zur Predigt. Ich möchte kurz beten und dann fangen wir an. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass dein Geist hier ist und dass wir heute Morgen nicht einfach irgendwas Nettes hören, eine nette Idee her, sondern dass wir aus deinem Wort, was einfach lebendig ist, Herr, lernen dürfen und du uns speist. Herr, ich bete, dass du uns Ohren und Herzen öffnest heute Morgen. Danke, dass du hier bist. Amen. So, mein Thema ist heute Morgen, das passt auch sehr gut zu dem, was ihr eben gemacht habt. Ich hoffe, die Folie ist noch nicht da. Was ist eure erste Assoziation aus der Bibel? Okay, zu spät. Isabel, du bist zu schnell, du bist zu gut. Okay, genau, es geht um, wir haben im Moment so die Alten Testament-Stories. Ich glaube, das hatten wir bisher bei Haus des Herrn noch nicht. Finde ich sehr spannend, weil das Alte Testament fällt, auch wenn man so miteinander spricht, öfters mal ein bisschen hinten runter. Man konzentriert sich sehr aufs Neue Testament, was ja an sich auch gar nicht schlecht ist, weil das ja das ist, was uns hauptsächlich auch betrifft. Aber es ist gut, sich das Alte Testament anzuschauen, weil doch dort viele Sachen sind, aus denen wir lernen können, die sehr plastisch sind. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen mal Noah betrachten. Wer von euch kennt alles Noah und die Arche? Okay. Nicht alle, aber deswegen gehen wir das auch ein bisschen mal durch. Ist eine längere Geschichte, ist eine sehr krasse Geschichte, die mich einfach auch sehr angesprochen hat. Was ich interessant finde, ich habe nirgendwo in der Bibel gelesen, dass Noah wegen seines Glaubens besonders ausgezeichnet wurde von Gott, so wie Mose oder wie Abraham. Aber ich finde, und ihr könnt ja mal schauen, ob er zum Schluss damit mir übereinstimmt, ich finde, Noah hatte einen sehr krassen Glauben und eigentlich hätte er dieses Prädikat auch verdient, ein absoluter Glaubensheld zu sein. Und wir wollen uns heute anschauen, die nächste Folie, drei Punkte über Noah. Nämlich einmal, was lernen wir in der Geschichte von Noah über Gott? Was im Alten Testament ganz oft ist, dass wir an dem, was passiert, sich Gott offenbart, wie er ist, wie er tickt, wie er reagiert, was seine Wesenszüge, seine Entscheidungen sind. Das kann man sehr gut im Alten Testament und in den Geschichten herausfinden. Dann das Zweite ist, was ist das Besondere an Noah? Und das Dritte, was bedeutet es für uns? Was können wir aus dieser Geschichte, die 5000 Jahre, glaube ich, liegt die zurück, 4500 Jahre, wird die zurückdatiert. Was können wir aus der Geschichte, die da niedergeschrieben wurde in der Bibel, können wir lernen? Ein bisschen zur Geschichte, um das ein bisschen aufzubauen, für die es vielleicht nicht so genau wissen. Noah war einige Generationen, ich glaube um die zehn Generationen hinter Adam und Eva. Und die Menschen, es fing ja an mit Adam und Eva, dass sich der Mensch abgewendet hat von Gott und dass Adam und Eva aus dem Paradies geflogen sind. Und die Menschen haben sich danach aber trotzdem vermehrt, sie haben weiter gelebt. Und es kommt immer mehr zum Vorschein, dass der Mensch das, was Gott geschaffen hat, das, was Gott als höchstes Wesen geschaffen hat auf dieser Erde, dass es schwach ist und anfällig ist für das Böse. Das sieht man ganz oft im Alten Testament, dass es angesprochen wird. Sehen wir es auch gleich im Bibeltext. Was dazu führte, ja, dass es an der Tagesordnung war, dass Gewalttaten wie Raub, Mord oder Vergewaltigungen geschehen sind. Und Gott schaute runter und ihn ärgerte das richtig. So weit, so sehr, dass er sich entschloss, alles zu vernichten, was er geschaffen hat. Obwohl er am Anfang gesagt hat, das ist sehr gut, was er geschaffen hat. Das Potenzial, also Adam und Eva geschaffen hat, die Schöpfung, dieses Prädikat sehr gut. Er sieht, wie der Mensch, der mit dem freien Willen geschaffen ist, das Ganze irgendwie total, total versaut. Und er sagt, hey, dem mache ich ein Ende. Ich kann das nicht mehr mit ansehen, wie das, was ich Gutes geschaffen hat, total zerstört wird. Ich glaube, das kann man auch heute zum Teil sehen. Es gibt so einige Parteien, die pochen auch sehr darauf. Ich glaube, der Mensch, das ist auch heute so, ist nach wie vor jemand, der eher was kaputt macht, als dass er was ganz macht. Und genau, Gott entschließt sich dann, eine Flut zu schicken. oder Wasser und damit die ganze Erde zu bedecken, sodass alles Lebende auf dem Wasser und, und in der Luft einfach stirbt. Und dann passierte Folgendes. Dann gehen wir jetzt mal rein in 1. Mose 6, Verse 9 bis 22. Das ist aus der Guten Nachricht Bibel, das ist ganz gut verständlich. Dies ist die Geschichte Noahs und seiner Nachkommen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Die Erde war voll von Unrecht und Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall nichts als Verdorbenheit. Denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sagte Gott zu Noah: Mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich will sie vernichten samt der Erde. Denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie tun. Bau dir ein Schiff, eine Arche. Mach sie aus festem Holz und dichte sie innen und außen mit Pech ab. Im Innern soll sie viele Räume haben. Sie muss 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Mach oben ein Dach darüber, zieh zwei Zwischendecken ein, sodass es dreistöckig wird, und bring an der Seite eine Tür an. Ich werde eine Flut über die Erde hereinbrechen lassen, in der alles Lebendige umkommen soll. Weder Mensch noch Tier wird mit dem Leben davonkommen. Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Ich verspreche dir, du sollst gerettet werden. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit sie mit dir gerettet werden. Von jeder Tierart sollst du ein Paar in die Arche bringen, damit sie am Leben bleiben. Alle Arten von Landtieren und Vögeln. Nimm jedem Tier sein Futter mit und auch genug zu essen für dich und deine Familie. Noah tat alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte. So viel ein Ausschnitt aus der Geschichte, wie Gott Noah ruft und mit ihm eine Ausnahme macht. Was für eine abgefahrene Geschichte. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte. Und ich meine, man muss sich das vorstellen, macht vielleicht kurz mal die Augen zu, überlegt euch, ihr werdet gerufen, das könnte einigermaßen hinkommen, so ein Ding zu bauen, das ist noch dreimal so lang wie, wie diese Halle hier. Gott sagt zu dir: Hey, bau ein Schiff mitten in Mannheim, zack, es wird regnen, es wird Flut kommen, ja, und dann, ich will dich retten. Alles klar. Ja? Dazu mal, sich wirklich das auch mal zu Augen zu führen, weil dann kann man das vielleicht noch viel mehr verstehen oder viel mehr nachvollziehen, wie sehr Noah da einfach herausgefordert war mit dem, was Gott gesagt hat. Und das Harte ist, dass tatsächlich nach 120 Jahren, nachdem Noah dieses Wort von Gott empfängt, es anfängt zu regnen. Die Bibel beschreibt es so, dass Wassermassen vom Oberirdischen, also aus den Himmeln, und vom Unterirdischen her kamen und die ganze Erde überflutet hat. Alle Landtiere und Vögel mit Noah und seiner Familie gingen vor der Flut in die Arche, und Gott selbst hat am Schluss die Tür verschlossen. Ja, viele Menschen, das kann man sich gut vorstellen, die Noah zuvor verspottet hatten, besonders heftig in den 7 Tagen vor der Flut, da sind sie rein, 7 Tage vorher hat Gott gesagt: Okay, jetzt geht rein. Ja, und dann saßen die drin, die Tür war zu und es kam kein Wasser. So 7 Tage und dann locker zu bleiben und sich zu denken, also davor war ich ja schon die größte Spinne, aber jetzt. Und draußen waren die Leute vor der Arche und die haben sich einen Arsch abgelacht. Ja. Davor haben sie schon gespottet und haben gesagt: Ey, was baust du hier, ein Boot mitten im Trockenen? Aber da sind sie dann auch wirklich, auch ausfällig geworden, wie es in der Bibel steht. Und dann aber tatsächlich nach 7 Tagen hat es angefangen zu regnen, hat es angefangen Wassermassen zu geben. So sehr, dass die ganze Erde mit über mindestens 7 Metern bedeckt war. Und das hat ein Jahr angedauert, ungefähr. Und danach landete die Arche mit den Tieren und mit Noah und seiner Familie auf dem Berg Ararat. Und Noah ging raus und als Reaktion dieser Rettung hat er Gott erstmal einen Altar gebaut. Und Gott, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit Sicherheit, Gott beschließt danach, nachdem er das getan hat, beschließt, ich will nie wieder die Erde aufgrund der Boshaftigkeit der Menschen richten. Und deswegen setze ich als Zeichen dieses Friedensbundes mit den Menschen und aber auch mit den Tieren einen Regenbogen als Zeichen des Friedensbundes. Und Gott hat dann noch Noah und seine Söhne und seine Familie gesegnet. Ähnlich wie Adam und Eva hat er diesen Segen nochmal ausgesprochen. Seid fruchtbar, vermehrt euch. Also ging das Ganze, was ein paar hundert Jahre vorher passiert ist, ging sozusagen wieder neu los. Ich glaube, dieses Wort wird mich noch einige Zeit, ist ein Anderle, glaube ich auch, die ganze Gemeinde, wird uns noch ein bisschen beschäftigen oder verfolgen. Das ist das Wort Schmankerl. Ich habe hier ein cooles Schmankerl gefunden. Und zwar war ich gestern grillen, das war total der Hit. Und beim Grillen habe ich nicht nur Gott fürs Essen gedankt, wie man das schön tut, sondern ich habe auch Noah gedankt, so ein bisschen. So, wer von euch cleveren weiß warum? Nee. Das weiß echt keiner? Ich habe es auch nicht gewusst vorher. Genau. Davor war der Mensch Vegetarier und zu Noah hat er gesagt, hey, du darfst über die Tiere herrschen, ähnlich wie bei Adam und Eva, hat er das nochmal wiederholt und hat gesagt, so, ihr dürft jetzt auch Tiere essen. Genau, also ohne Noah kein Steak. So, was können wir von der Geschichte Noahs über Gott lernen? Wie gesagt, das Tolle beim Alten Testament ist, dass Gott sich sehr stark über sichtbare Handlungen offenbart und wir daraus seine Wesenszüge und auch die Grundwesenszüge des Menschen, die sich komischerweise über die tausend Jahre nicht verändert haben, auch verstehen und sehen dürfen. So, was lernen wir über Gott? Die nächste Folie. Gott hasst Ungerechtigkeit. Das kommt ganz klar aus dieser Bibelstelle heraus, nämlich weil sie zerstört. Ja, das hatten wir gelesen. Deswegen hat Gott eben diese Entscheidung getroffen. Zweiter Fakt ist, Gott ist kein Humanist. Er versucht nicht das, was schlecht ist, irgendwie gut zu reden. Er versucht sich nicht irgendwie eine Brille auszusetzen und zu sagen, das ist ja, die haben es ja auch schwer. Nein, Schlechtes ist schlecht und Gutes ist gut und er kann nicht anders, als das beim Namen zu nennen. Gott ist gerecht, er ist heilig, weil er einfach Gott ist und er kann die Dinge nicht anders als schwarz und weiß sehen. Er kann sie nicht irgendwie grau bezeichnen. Aber Gott ist voller Gnade. Er sucht, und das ist die Bibel ist gespickt mit diesen Sachen, eigentlich tot verdient, eigentlich Mist gebaut, aber er sucht immer nach einem Ausweg, um das Gute, um sich, das, was in ihm ist, das, was er ist, durchzubringen. Und dass es hier auf der Erde durchkommt. Ja, Gott macht hier mal wieder eine Ausnahme und lässt doch nicht alle Menschen umkommen. Hier wird der Charakter Gottes klar, der sich oft in der Bibel zeigt. Mit Abraham, wo Abraham als Einzelner gerufen wurde, für Gott hier auf dieser Erde ein Licht zu sein, seinen Namen zu tragen. Und dann spätestens mit Jesus, ja, wo er auch einen Ausweg gesucht hat, um uns zu retten, wo wir eigentlich keine Chance und es auch nicht verdient hätten, gerettet worden zu sein. Und Gott sucht in aller Schlechtigkeit, in allem, was böse ist, das Gute. Er übersieht es nicht. Er hat, auch wenn es noch so klein ist, er hat Noah nicht übersehen. Er hat auch Lot zum Beispiel nicht gesehen in Sodom und Gomorra. So, Gott sieht es da, wo Gutes ist. Auch wenn außenrum alles schwarz ist, er sieht den kleinen weißen Punkt und er sagt, hey, und dich will ich retten. Und mit dir mache ich was, weil du an dem Guten festhältst. Gott ist sogar so weit gegangen, dass er da, wo nichts Gutes war, sogar sein Gutes geschenkt hat, nämlich Jesus Christus. Und das finde ich das Krasseste überhaupt, den krassesten Gedanken. Da, wo wirklich, die Bibel sagt es, da war kein Opfer und Gott hat aber seinen Sohn geschenkt, als reines Opfer, dass wir wieder einen Ausweg haben, dass wir eine Arche haben, wo wir reinkommen können, dass wir zu ihm kommen können. Was ist das für ein unglaublich guter und liebender Gott, ja, den wir auch hier bei Noah sehen, der immer einen Ausweg sucht, der immer schaut, wie er trotzdem was retten kann. Er freut sich nicht über das Böse, kann aber nicht anders, als es zu vernichten oder ihm zu widerstehen, weil es ihm wehtut, und sucht trotzdem nach einem Ausweg. Was hier in der Bibel sehr stark klar wird, ist, dass die Situationen auf dieser Welt nicht deshalb so sind, wie sie sind, weil Gott nicht existiert oder er gar schlecht wäre, sondern weil der Mensch schwach und anfällig ist für das Böse. Das hat nichts mit Gott zu tun, was zum größten Teil hier auf der Erde geschieht, sondern es hat allein etwas mit den Menschen zu tun. Und ich glaube, das leuchtet auch heutzutage eigentlich vielen Leuten an sich ein. Nächste Folie. So, was war das Besondere an Noah, jetzt nachdem, was wir geschaut haben, wie offenbart sich Gott in dieser Geschichte? Was ich bei dieser Geschichte oder bei Noah sehr interessant fand und was einfach in der Bibel da auch steht, ist, dass Noah ein total gottesfürchtiges Leben geführt hat. Noah hat sich nicht wie alle anderen Menschen verhalten und er hat einen Unterschied in der gesamten Gesellschaft gemacht. Alle anderen, so wie es in der Bibel steht, waren nicht gerecht, aber er war einer, der festhielt. Und er war einer in der Blutslinie von Gerechten, das war vor ihm, war Henoch und Methusalem, die auch an diesem festgehalten haben, da wo nebendran die Gesellschaft, die anderen Menschen immer weiter abgesackt sind, haben sie an dem lebendigen Gott festgehalten. Und haben am Guten festgehalten. Hier erkennt man schon in diesem gottesfürchtigen Leben, was er vor der Berufung hat oder vor dem, dass Gott ihn gerufen hat, sieht, dass Noah einen sehr starken Charakter hatte. Und er hat nicht nur das Gute tun wollen, sondern er hat es tatsächlich auch gegen alle Umstände gelebt und hat es umgesetzt. Er hat nie Umstände genommen und gesagt, naja, ich kann es nicht oder das ist zu schwer, sondern er hat gegen eine ganze Gesellschaft hat er anders gelebt. Das Zweite ist, er hat Gottes Stimme gehört. Ja, Noah hatte eine enge Beziehung mit Gott, steht auch in dem Kontext mit drin. Und Gott hat Noah seine Gedanken und seinen Willen und auch die Lösung mitgeteilt. Und er hat Noah sogar sehr genau, sogar metergenau gesagt und auch, was für ein Material er nehmen soll, um das umzusetzen, was er vorhatte. Ganz wichtig, wie Noah darauf reagiert hat, er vertraute dem, was Gott gesagt hat. Er hat es überhaupt nicht in Frage gestellt, was ich total krass finde bei vielen anderen, bei Mose zum Beispiel, bei Abraham sieht man das auch, da ist immer ein Stück weit Gott mit mir, ich bin doch zu klein und nee, das kann ich dir nicht glauben. Aber Noah, wie es hier steht, Noah tat alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte. Ja? Als wenn so gesagt wurde, naja, geh mal raus und schenk jemandem mal 5 Euro. So, ah ja, gut, mache ich. Ja? Aber das sollte so ein Riesenschiff bauen, das ist schon krass. Also das finde ich sehr, sehr toll an dieser Geschichte oder an dem, wie Noah reagiert hat. Ein wahnsinniger Auftrag und er vertraute und er glaubte dem, was er gehört hatte, das, was Gott zu ihm gesprochen hatte. Und dann ging es direkt weiter, nämlich in die praktische Umsetzung. Und er fing direkt nach dem Reden Gottes an, die Arche zu bauen. Ja, er wartete auf nichts mehr, er brauchte keine weitere Bestätigung, er sagte nicht, zuerst müssen die Tiere her, ja, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass von jedem 2 Paar kommen, die wir dann mit in die Arche nehmen. Gott, mach mal zuerst die Tiere und dann fange ich mal langsam an, Holz zu sammeln. Nee, er fing an und hat einfach Gottes Anweisungen befolgt, ja, mit sehr viel Fleiß. mit Einsatz wahrscheinlich seines ganzen Könnens, seines Geschicks, seines Verstandes und seiner Kapazitäten, auch wenn es sehr lange dauerte. Also es hat im Endeffekt 120 Jahre gedauert, bis der fertig war mit diesem Koloss. Aber er hat es nicht gescheut, sondern er hat einfach direkt angefangen. Sehr, sehr imposant. Dann das Letzte, das Durchhalten. Ja, Noah hat, also ich habe es jetzt schon am eigenen Leib erlebt, mal ein Jahr ein bisschen was durchzuhalten, ist schon hart. Das ist schon, das zehrt, wenn du nichts siehst, wenn du einfach nur machst und du siehst kein Ergebnis oder du siehst nicht, dass das, was du gehört hast, dass es sich dass es irgendwie in eine Richtung kommt. Und der hatte tatsächlich, die hatten über 100 Jahre diese Arche gebaut. Ja? Und besonders an der Stelle, wo weit und breit kein Wasser war. Eins von den Sätzen, die die Leute so gesagt haben, war, wieso baust du hier eine Arche? Geh, was weiß ich, 100 Kilometer weiter, da ist wenigstens ein Meer. Aber hier mitten auf dem Hügel, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja? Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, er war damals der Depp der Nation. Aber er baute beständig und unbeirrt weiter. Ja? Und er machte einfach weiter. Und sogar in der Zeit, wo es unklar war und wo es aus menschlicher Sicht total unsinnig war und auch mit Sicherheit Zweifel aufkamen. Und das Krasse war, er hat nicht nur einfach gebaut und hat dann irgendwann die Leute weggeschickt, weil sie ihm auf den Keks gingen, sondern er hat ihnen auch noch davon erzählt, dass eine Flut kommt, und er die Arche baut, auch, dass sie gerettet werden können. Und die haben alle gesagt, ajo, alles klar, ja, geh du da mal schön rein. Ja, wir bleiben hier draußen, was sollen wir da drin? Ja, und er hat sogar noch versucht, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, da wo totale Ablehnung war, da wo er wirklich der Depp war, als Depp hingestellt wurde, hat er sogar noch anderen Leuten davon erzählt und ist in Liebe und mit offenen Armen auf sie zugegangen. Ja. Was für ein praktischer und ein unerschütterlicher Glaube. Ich finde das echt der Hammer. So zu uns, was können wir aus den Dingen lernen, die wir jetzt eben so an Noahs Leben gesehen haben? Was bedeutet das für uns? Wie können wir das auf uns übertragen? Das eine ist, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Das ist ein Leben, wie es die Bibel auch beschreibt, wirklich ein Leben, was sich auszeichnet oder anlehnt, danach fragt, nach Gottes Geboten und mit aller Kraft und im ganzen Sein, mit aller Stärke versucht, das umzusetzen, was wir in Gottes Wort lesen. Ja, was dann natürlich die absolute Voraussetzung ist, das kam in den letzten Predigten auch immer öfters, ist, sich wirklich Zeit auch für Gottes Wort zu nehmen. Ja, weil nur dadurch können wir das in uns aufnehmen oder kann uns das dann wirklich auch beflügeln und uns Richtung geben. Ja, das Zweite ist, was ganz krass bei dieser Geschichte ist und wo wir uns eine Scheibe abschneiden können, ist, sich nicht moralisch dieser Welt oder dem Denken dieser Welt anzupassen. Ja, was bedeutet, sich willentlich gegen Ungerechtigkeit und Sünde stellen, wie sie in erster Linie in der Bibel einfach klar definiert ist. Ja, aber auch da, wo es tief in unserem Herzen, tief in unserem Sein, wir auch wissen, was gut und was richtig ist und was falsch ist. Es muss eigentlich zwischen uns Christen und denen, die Gott nicht kennen, zwischen denen, die Gott kennen und denen, die Gott nicht kennen, muss ein Unterschied spürbar sein. Ich möchte die Frage oder mir auch selbst die Frage stellen, merkst du diesen Unterschied? Merken andere diesen Unterschied? Und wenn ja, wie merken sie diesen Unterschied? Bin ich oder bist du jemand, der unfreundlich mit dem Hammer durch die Gegend läuft und die Leute darauf aufmerksam macht, dass sie Sünder sind, oder sagt man gar nichts, oder wie verhält man sich? Wie kommt es zu tragen? Die nächste Folie ist, oder der nächste Punkt ist Gottes Stimme hören. Gott ruft uns, Gott ruft alle Menschen, so wie damals, in seine Arche. Ja? Das ist ein allgemeiner Ruf, der einfach gilt. Und Jesus hat durch seinen Tod eine Arche zur Rettung gebaut. Ja, und die meisten von uns hier haben diesen Ruf angenommen und sind in diese Arche gekommen oder sind zu Jesus gekommen und haben unser Leben ihm gegeben. Und es ist sehr interessant, dass bei Noah zum Beispiel diese 120 Jahre zwischen dem, wo Gott beschlossen hat, die Menschheit zu vernichten und das Noah dann mitgeteilt hat und dem, wo dann die Flut kam, das als Gnadenzeit betrachtet wird. Und genau über so eine Gnadenzeit spricht Gott auch davon zwischen Jesu Auferstehung und dem, dass Jesus wiederkommt. Es ist eine Gnadenzeit, wo die Menschen, wo wir die Möglichkeit haben, diese Rettung, die Gott anbietet, wahrzunehmen. Eigentlich das Gleiche wie im Alten Testament, das Gleiche wie bei Noah, jetzt hier bei uns mit Jesus. Ja, und in Matthäus 24, Vers 36 bis 39 steht zum Beispiel, dass wenn Jesus wiederkommt, es wie zu Zeiten Noahs sein wird. Keiner rechnet damit, viele machen sich lustig. Ja, und die sie erkannt haben, deren Aufgabe ist es, darüber zu erzählen. Ja, deren Aufgabe ist es, über Jesus zu erzählen und darüber zu erzählen, dass Gott ein Angebot der Rettung hat für jeden einzelnen Menschen. Das Zweite ist, nicht nur Gottes Stimme, die allgemein gilt für uns, sondern auch die sehr speziell gilt für jeden Einzelnen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben, in Anführungszeichen, entdecke deine Arche. Entdecke das, wo Gott zu dir gesprochen hat. Und da ist vielleicht die Frage, auf was habe ich mein Herz oder meine Ohren gerichtet? In welchen Bereichen, in welchen Lebenslagen fällt es mir leicht, Gottes Stimme zu hören, in welchen Lagen nicht? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie geprägt wir sind oder welche Prägung wir haben. Eine Offenheit Gott gegenüber bedeutet auch immer, Platz zu schaffen, bedeutet auch immer, das, was wir kennen, das, was wir wissen, das, was wir denken, begriffen zu haben, vielleicht auch mal wegzukippen und zu sagen, okay, Gott, füll mich mit dem, was du für mich hast. Ich merke das bei mir, dass es oft ein Problem ist, dass ich Gottes Stimme nicht hören kann, weil kein Platz dafür da ist, weil ich Vorstellungen habe, weil ich bestimmte Sachen habe. Das sind vorgefasste Meinungen, das sind Erfahrungen. Oft ist es auch eine Erziehung, wie ist man groß geworden. Und unsere Wahrnehmung. Und die steht oft dem, was Gott mit uns vorhat, das, was Gott vielleicht oft zu uns sprechen will, im Weg und lässt es nicht zu, dass es in unser Herz fällt. Was ich damit nicht sagen will, das ist ganz wichtig, ist, dass Erfahrungen, die wir gemacht haben und das, wo uns Gott auch gelehrt hat, da, wo wir gute Sachen im Leben erlebt haben, da, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, dass die mit Sicherheit auch gut sind. Das heißt, nicht alles über Bord zu kippen. Ja. Sondern aber einfach mal den Gedanken zuzulassen, hey, das, wie ich das und das sehe, das und wie ich das und das kenne, vielleicht ist es gar nicht so das Ultimative, wie ich das immer gedacht habe. Gott, ich gebe dir das, ich lasse das los, zeig mir, ob das was ist, was ich behalten soll oder nicht. Diese Einstellung, diese Reaktion oder was auch immer es ist. Oder wie du mit mir gehen willst, was du mit mir vorhast, wie dein Plan laufen soll. Ja. Und Gott spricht auf verschiedene Weisen zu uns. Ja, das ist auch wichtig zu wissen. In erster Linie über sein Wort. Deswegen ist es wichtig, das viel zu lesen und sich da reinzuknien. Aber auch durch seinen Heiligen Geist kann er direkt zu uns sprechen und spricht direkt zu uns, legt uns Sachen aufs Herz. Was immer wichtig ist, dass es konform zu seinem Wort ist. Ja. So, wenn du Ideen hast, wenn du denkst, Gott hat zu dir gesprochen, prüfe es an dem hier. Und wenn das hier nicht dazu passt, wird es schwierig oder ist es vielleicht auch nicht das Richtige. Aber auch Gott kann auch sehr gut sprechen durch andere Menschen, durch Situationen. Oft, das habe ich schon oft erlebt, auch in Situationen, wo du überhaupt nicht mit rechnest, wo du denkst, nee, da kann Gott jetzt nicht sprechen, bam, kommt irgendeiner oder kommt eine Situation und auf einmal merkst du, wow, da ist gerade was passiert, da ist gerade was angekommen. Dann der nächste Punkt, den wir bei Noah sehen und das wichtig ist dann auch zu, wenn wir Gottes Stimme gehört haben, der nächste Schritt ist Gottes Stimme vertrauen. Ja? Seinen Worten zu vertrauen ist oft eine Entscheidungsfrage. Gott ist ganz oft, fordert er uns heraus, übers Wasser zu gehen, in Dinge hineinzugehen, vor denen wir zum Teil Angst haben, die uns wirklich herausfordern. Wichtig dabei ist absolut, dass das, worauf man vertrauen soll, dass wenn wir anfangen, auf das, was wir gehört haben, zu setzen, unseren Glauben drauf setzen, dass wir es geprüft haben. Das ist ganz wichtig, weil es ist schlimm, wenn wir unser Vertrauen und wenn wir unseren ganzen Glauben auf etwas stellen und auf etwas setzen, was nicht von Gott war. Deswegen absolut wichtig für uns, prüfe, was du empfangen hast oder andere dir weitergegeben haben. Sei es allgemein, ja, über zum Beispiel TV-Prediger oder auch persönlich. Ja. Lasst uns das prüfen. Ja, man sieht öfters auch, ich habe es letztens wieder irgendwo im Internet gelesen, das war sogar auf einer ganz offiziellen, ich glaube auf heute.de war das, stand es, dass irgendwie ein amerikanischer Pastor jetzt errechnet hat, wann Jesus wiederkommt, nämlich in 5 Monaten. Nee, jetzt sind es glaube ich nur noch 4,5. Das war vor ein paar Wochen. Also sowas ist einfach total konträr zur Bibel, wo einfach drin steht, keiner wird die Stunde wissen, keiner wird wissen, wann Jesus wiederkommt. Von dem her kann man sagen, hey, das ist einfach Quatsch, was der da verzapft. Ja. Und so gibt es öfters Dinge, die gesagt werden, wo es gut ist, das zu prüfen. Und deswegen ist es so gut, die Bibel zu kennen. Es ist so gut zu wissen, wie wir prüfen können. Und da ist die Bibel eigentlich das Maß der Dinge. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darin auskennen. Wenn du es gehört hast, wenn Gott zu dir gesprochen hat, wenn du einen Eindruck hast, wenn du denkst, Gott beauftragt dich mit etwas, ist es wichtig, das habe ich persönlich auch gemerkt, es aufzuschreiben, es festzuhalten. Und zwar genau so, wie Gott es zu dir gesagt hat. Nichts dazu machen, nichts wegtun. Mir ist es oft gegangen, dass wenn ich ein paar Wochen später mir das nochmal angeguckt habe, dass sich das in meinem Kopf schon so verändert hat, dass ich das nochmal gelesen habe und gesagt habe, ach genau, stimmt, ah, das war ja so. Und das war schon ein paar Wochen, ein paar Tage, haben das schon dazu geführt, dass das, was Gott zu mir gesagt hat, sich ein Stück weit schon verschoben hat. Deswegen wichtig, wenn Gott zu dir spricht und du es geprüft hast, schreibe es auf und halte es fest. Ja, es gibt auch verschiedene Wege, wie Gott redet. Manchmal ist das alles auf einmal. Ja, wie bei Noah. Er hat Noah komplett den Plan gegeben eigentlich. Er hat gesagt, hey, pass auf, das und das wird so und so passieren, mach du das und das. Und dann passiert das und das. Aber oft ist es auch so, dass Gott uns immer nur Teilpläne gibt. Er sagt zum Beispiel, hey, gehe zum Beispiel in das Café und setze dich da einfach mal eine Stunde hin. Du denkst dir, okay, ich habe eigentlich keine Zeit, aber dann gehe ich mal in das Café, setze mich da hin und dann auf einmal kommt vielleicht jemand vorbei, den du schon ewig nicht mehr gesehen hast oder wie auch immer, aber es ist auch oft so, dass Gott immer nur ein Stück weit was sagt und indem, dass wir anfangen zu handeln, er uns weiterführt und weiterspricht. Ja, und ganz wichtig, wenn du das, wenn wir das Gehörte oder wie wir auch das Gehörte prüfen können, ist wirklich mit anderen drüber reden. Vor allem mit Leuten, die zu denen wir Vertrauen haben, die im Glauben auch schon zu denen wir da aufschauen können. So, wenn Gott zu dir gesprochen hat, ist es immer eine sehr gute Sache, das mit Leuten zu teilen. Zum einen um das Gehörte zu prüfen, zusammen darüber zu beten und auch in Verbindlichkeit zu kommen. Ja. Und dann bewahre die Worte, die Gott gesagt hat und wenn dich das wirklich getroffen hat, wie einen Schatz und achte darauf, dass es auch über Wochen oder über Monate nicht geklaut wird oder geschmälert wird. Und ganz wichtig, erzähl es vielleicht nicht jedem. Ja, das ist oft auch ein Punkt so. Der erste Punkt war, habe offene Ohren. Lass uns unsere Ohren öffnen, lass uns frei machen von dem, was uns vielleicht daran hindert, Gottes Stimme zu hören. Die zweite Aufforderung ist, glaube und entscheide. Jetzt der vierte Punkt, den wir bei Noah sehen, ist die praktische Umsetzung. Ja, egal, ob es stückchenhaft ist oder alles auf einmal, fang es an zu tun. Denk nicht drüber nach, geh rein. Ich glaube, Anderli hatte das letztens auch in seiner Predigt. Mir geht es immer so, wenn ich irgendwo hoch oben stehe, wenn es mal wieder einen Zehner gibt oder so in einem Schwimmbad. Ich weiß ganz genau, ich muss innerhalb von 2-3 Sekunden springen. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich nicht springen, sondern per Leiter wieder den Turm verlassen. So, wenn Gott zu dir spricht, fang damit an. Fang das nicht nochmal an. Schon prüfen, aber fang es nicht an, nochmal von der Seite zu sehen und dann vor allem auch menschliche Gesichtspunkte mit reinzunehmen, sondern nimm es, wie Gott es zu dir gesagt hat, und setze es um. Ich glaube, wenn ihr möchtet, wie gesagt, im ersten Mose steht die ganze Geschichte von Noah drin. Schaut die euch nochmal an. Und es ist wirklich interessant, wie Noah das durchgezogen hat und direkt in die Tat geschritten ist und nicht lange gezackert hat. Ja. Also praktische Umsetzung bedeutet für uns, handle entsprechend dem, was Gott zu dir gesagt hat. Fang an, Schritte zu machen. Fünfter Punkt ist das Durchhalten. Ja, bei Noah waren es 120 Jahre, wo er geschuftet hat und nicht wirklich wusste, ob eine Flut kommt oder nicht. Gott hat es zu ihm gesagt, aber bis dahin wusste er es nicht. Er hatte nicht irgendwie eine Bestätigung. Und auch hier, also mir geht es oft so, dass es mir in manchen Bereichen leichter fällt, an dem, was Gott gesagt hat, festzuhalten. Und in manchen Bereichen fällt es mir sehr schwer. Ja. Da gibt es, also zum Beispiel ist es bei mir mit Finanzen so, wenn mit Finanzen das dünn wird, wow, da geht die Pumpe. Bei anderen Sachen, da bin ich eher locker, da bin ich eher, da sehen wir mal, Gott ist schon da, Gott macht es, Gott hat gesagt, wir sollen das machen und dann machen wir das. Aber bei so anderen Dingen, wow, da geht ganz schön das Herz in die Hose. Und deswegen ist es so wichtig, und ich habe noch eine sehr gute Predigt gehört, wofür ich echt, echt dankbar bin, über dieses Sorgen und Zweifel immer auf ihn wälzen. Genau in den Punkten, genau in den Sachen, wo Gott uns herausfordern will, genau da, wo er uns wachsen lassen will, im Glauben, zu sagen, nicht in dem Moment probieren, das selber irgendwie zu kämpfen, weil du hast keine Chance, dich zermürbt es, also sich, es raubt dir einen Schlaf, sondern geh mit diesen Sorgen und mit diesen Zweifeln, da, wo du auf dem Weg bist, da, wo du Dinge tust, die Gott zu dir gesagt hat, sei offen mit Gott und sag ihm, hey, ich werfe jetzt meine ganzen Sorgen und meine Zweifel auf dich. Auf Deutsch gesagt, ich kotze mich echt bei dir aus. Ich sag dir echt, was mein Herz bewegt. Und das ist auch das, was Gott will, wo Gott uns auffordert. Werft eure Sorgen auf mich, was ein Befehl ist, was nicht ist. Ihr dürft auch eure Sorgen auf mich werfen, sondern werft eure Sorgen, das ist eine Aufforderung. Und ich will um euch sorgen. Das ist die Zusprache, die Gott dazu macht. Aber es ist nicht nur, ich sorge auch sonst für euch, sondern es ist wirklich diese Voraussetzung, lasst uns, werft eure Sorgen, eure Zweifel auf mich und ich werde sie begegnen, ich werde sie wegnehmen. Versucht nicht selber das wegzunehmen. Weil der Punkt ist, ich bin nicht stark und du bist auch nicht stark. Ja, auch wenn du dicke Muckis hast und ein Tattoo, bist du nicht stark. Ja, sondern Gott in uns ist stark und er kann durch uns die Sachen vollbringen, die er mit uns vorhat. Und wesentlich mehr, als wir aus unserer Kraft heraus tun können. Und es ist sehr gefährlich, wenn man auf seine eigene Kraft baut, weil damit wird man früher oder später Schiffbruch leiden. So, es ist gut, diesen ersten Punkt wirklich zu haben, ein Gottgeführtes oder ein gottnahes Leben, ein gottesfürchtiges Leben, was damit bestimmt ist, nahe bei Gott zu sein, ihn immer nahe zu haben, weil dann können wir mit ihm auch durch dick und dünn gehen. Auch wenn es schwierig wird, das Wichtige ist, sagt nicht, dass wir stark sind, sondern dass er ganz nah bei uns ist und wir durch seine Stärke, durch die Wellen, durch die Täler, durchmarschieren können. Was auch sehr wichtig ist, und das möchte ich auch nochmal sagen, weil es mir auch grundsätzlich auch wichtig ist, ist wirklich auch die Gemeinschaft in den Hausgruppen, da wo Gebetspartnerschaften sind, das wirklich auch zu nutzen, um über die Dinge, wo es uns schwerfällt, wo wir echt am Kämpfen sind, wo wir auch Möglichkeiten haben, das auszutauschen, dass wir das Zeug nicht alleine tragen müssen, sondern dass wir wirklich auch jemanden haben können, der da auch ein bisschen die Last mit uns trägt, der uns ermutigt, der uns ermahnt. Es ist wirklich ein Geschenk. Dreh dich mal um zu deinen Nachbarn. Hey, du bist ein Geschenk. Ja, bei Uli und Steven stimmt das dann auch nochmal in einer anderen Weise. Genau, aber lasst uns das erkennen, dass wir echt gegenseitig, dass unsere Kraft darin ist, dass wir zusammen sind, dass wir gegeneinander, dass wir uns gegenseitig haben. So, er ist stark durch sein Wort, durch seinen Geist, wenn wir in ihm bleiben und wenn wir in der Gemeinschaft bleiben. Und Gottes Ziel mit uns ist es, was zum Beispiel im Jakobus steht, sein Ziel ist es, dass wir ausharren lernen. So, wenn du dir denkst, oh, das zieht sich schon wieder wie Kaugummi, hey, du bist genau richtig. Gott hat es vor mit dir und Gott will uns einen Charakter geben, wo er sagen kann, hey, bau mir eine Arche. Und du sagst, alles klar, wenn du das sagst, dann mache ich's. Und nicht nur, weil du auch größenwahnsinnig bist und realitätsfern, ja, sondern weil du einen Charakter hast, mit dem das Gott auch machen kann. Yeah. Genau. Also durchhalten, halte an dem fest, was Gott gesagt hat. Ich mache es auch ganz oft, dass ich Sachen, die ich aufgeschrieben habe, mir raushole und die auch proklamiere. Und oft ist es so, dass in meinem Kopf alles sagt, es geht nicht, es geht nicht und es geht eh nicht. Ja? Und ich sage, hey Gott, du hast es damals gesagt, du hast mir das damals aufs Herz gelegt, das ist dein Plan und ich proklamiere den. Und daraus wird manchmal eine halbe Stunde des Gebets und manchmal habe ich so das Gefühl, Gott macht es echt auch manchmal richtig eng, macht es richtig heftig, dass wir genau an diesen Punkt kommen, dass wir nicht mehr können und zu ihm schreien und dass wir endlich anfangen, gescheit zu beten, weil es nämlich auf einmal um was geht. Ja? Und von dem her, wenn es eng wird, wenn es press wird, das ist Gottes Weg für uns, was wir ganz oft in der Bibel lesen, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Gott fordert dich und mich heraus, nicht um uns zu ärgern, nicht um uns irgendwann fallen zu sehen, nein, um uns stark zu machen, also um unseren Charakter stark zu machen, dass wir auf dieser Erde einen Unterschied machen können. Als letztes zu merken, so auch für die ganze Predigt und auch für HDH, das passt auch ganz gut, ist hören, dann handeln. Wichtig, hören, ja, ist ganz wichtig und das Handeln danach ist auch wichtig. Ich finde es immer sehr schade, wenn Leute es hören, darüber reden und sagen, oh Gott hat mir sowas Tolles gegeben und ja und dann, ja, und das sagt er schon seit 5 Jahren. Und du denkst dir, hey, dann fang mal an, setz dir Ziele. Was hat Gott als nächstes mit dir vor? Ist es dran, jetzt Holz zu sammeln? Oder ist es dran, was auch immer, du willst eine Arche bauen, du willst dahin, okay. Ja, was sind die Punkte, was Gott dir gesagt hat? Oder auch, wenn du deinen Verstand nutzt, ja, was könnten Dinge sein, die sich daraus ableiten, um dahin zu kommen, was Gott dir gesagt hat? So, ich glaube, das Lobpreisteam hat noch ein Lied. Ja. Ich möchte euch noch ganz kurz die Möglichkeit geben, wir haben jetzt noch ein Lied und dann enden wir den Gottesdienst. So, wenn du es auf dem Herzen hast, wirklich nochmal für dich beten zu lassen, die Hausgruppenleiter gehen vielleicht nochmal an die Seite. Aber auch einfach, um Sachen jetzt nochmal festzumachen, mir sind 2 Sachen wichtig. Prüfe das, was Gott zu dir gesagt hat. Ich glaube, dass manche Menschen hier sind, die halten an Dingen fest, die Gott nicht zu dir gesagt hat oder nicht so zu dir gesagt hat. Lass dafür beten, nimm das in Anspruch. Ganz wichtig, was mir noch lieber wäre, das in die Hausgruppe reinzunehmen und darüber zu reden und sich auszutauschen und dann auch dafür zu beten. Das andere, da wo du vielleicht an einem Punkt stehst und fragst, hey Gott, ich will deine Stimme hören. Da kannst du auch Gebet empfangen. Ja, und dann schauen, was Gott macht. Und vielleicht auch in den Punkten, da wo du am Ausharren bist, da wo du sagst, Gott hat mir das gesagt, ich weiß es, Gebet zu empfangen fürs Durchhalten. Ja. So, hören wir noch ein Lied und die Hausgruppenleiter können hier an die Seite gehen, wenn du Gebet haben möchtest.